Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Für alle, die mich noch nicht kennen, also einige kennen mich ja mittlerweile schon ein bisschen, aber ich denke, viele auch nicht, einige nicht. Ich bin Lukas, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Blankenfelde, aus der Hoffnung.de Gemeinde, wohne aktuell in Wolfsburg, arbeite da bei Volkswagen und bin jetzt seit fast 4 Jahren mit Jesus unterwegs und darf ja jedes Mal mehr eintauchen in die Beziehung zu meinem Herrn. Und genau, heute bin ich eben mit der Predigtschulung, darf ich daran teilnehmen, Teil 2. Und da bin ich Jürgen auf jeden Fall sehr dankbar, der aber heute anscheinend nicht da ist. Aber genau. Wir schauen uns also heute ein Gleichnis an, das in dem Evangelium nach Lukas steht, genau gesagt im 16. Kapitel. Und dort finden wir ein ganz besonderes Gleichnis. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich heute das predigen darf, sondern weil dieses Gleichnis unter christlichen Auslegern und Theologen doch stark diskutiert wird. Und manch einer behauptet sogar, dass es das schwerste Gleichnis von allen sei. Das macht es auf jeden Fall sehr einfach für mich. Und das bedeutet aber halt eben auch, dass, wenn ich jetzt heute darüber predige, dass ich wahrscheinlich nicht dass die perfekte Auslegung geben werde oder alle Fragen in Gänze beantworten werde. Also das, was Theologen in tausenden Jahren nicht geschafft haben, das werde ich heute wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ist aber auch nicht schlimm, sondern ich will euch einfach zeigen, was ich herausgefunden habe. Ich will euch ein bisschen Hintergrundwissen dazu geben und möchte euch eben so Ideen geben, dass ihr euch selber ein Bild darüber machen könnt, über dieses Gleichnis. Und genau, will euch einfach zeigen, wie ich das verstehe und wie ich das eben anwenden würde. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich lese das Gleichnis vom ungerechten Verwalter aus Lukas 16, die Verse 1 bis 13. Einmal hier vorne wird es angeschmissen oder ihr könnt selber mitlesen, wenn ihr eine eigene Bibel dabei habt. Genau, Lukas 16, die Verse 1 bis 13. Ich lese aus der Luther 1984. Jesus sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft ab über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mehr Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach: 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach: 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also, Ich denke, ihr seht hier die Problematik, die sich irgendwie für die Auslegung ergibt. Also wir haben hier einen Verwalter, der seinen Herrn betrügt und dessen Geld aus dem Fenster wirft. Und das ist ja an sich schon mal irgendwie eine unschöne Sache. Und als Krönung des Ganzen betrügt er den Herrn gleich nochmal, indem er den Schuldnern so immer eine Teilschuld erlässt. Und eigentlich würde man an dieser Stelle erwarten, dass Jesus jetzt diesen Mann dafür tadelt. Ja, dass er ihn als jemand bezeichnet, der irgendwie das Gesetz Gottes bricht und der in die äußerste Finsternis geworfen wird, so wie wir das auch in anderen Gleichnissen beispielsweise haben. Aber stattdessen lobt Jesus den Typen auch noch. Ja, also ist das denn zu fassen? Jesus unterstützt hier Lügner und Diebe und Betrüger? Haben wir jetzt Jesus irgendwie komplett falsch verstanden? Ist das jetzt eigentlich schon das Aus für die Bibel? Bevor wir zu solchen Schlussfolgerungen kommen, sollten wir uns natürlich den Text nochmal genauer anschauen. Wenn man nämlich nur oberflächlich zuhört über das, was Jesus hier sagt, dann wird man wahrscheinlich auch so reagieren wie die Pharisäer, die in Vers 14 dann auch anfingen, Jesus dafür zu verspotten. Und deswegen fangen wir erstmal mit der Frage an, in welchem Kontext befinden wir uns eigentlich? Also wo ist dieses Gleichnis hier überhaupt verortet in der Bibel? Und was passiert da? Also unser Gleichnis ist eingebettet in eine Reihe von verschiedenen Gleichnissen. Also Jesus hat jetzt hier verschiedene Gleichnisse und das kommt jetzt hier mit dran. Ein Kapitel vorher spricht er zu Sündern, Zöllnern und Pharisäern und spricht dabei oder erzählt diese drei Gleichnisse über die Freude im Himmel, wenn Sünder Buße tun. Wobei von diesen dreien das letzte, das so bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn ist. Das ist so dieser krönende Abschluss davon. Und jetzt wechseln die Zuhörer, also Jesus spricht jetzt nicht mehr zu den Zöllnern, Sündern und Pharisäern, sondern direkt zu den Jüngern. Wobei die Pharisäer anscheinend auch irgendwie mitgehört haben, sonst hätten sie in Vers 14 nicht spöttisch reagiert. Und wenn jetzt hier zu den Jüngern geredet wird, dann sollten wir auf jeden Fall die Ohren spitzen, weil dann hat das wahrscheinlich auch irgendwas mit uns zu tun, dann könnte das auch für uns relevant sein. Also Jesus fängt jetzt hier mit seinem Gleichnis an. Ich lese nochmal ab Vers 1. Er sprach aber auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Wir haben also einen Mann und seinen Verwalter. Und dieser Mann wird als reich bezeichnet. Und wie aus dem Text hervorgeht, scheint das irgendwie ein Großgrundbesitzer zu sein. Weil die Beträge, die ihm die Leute schulden, die sind gar nicht mal so klein. Also der erste beispielsweise schuldet dem Herrn 100 Bart Öl oder 100 Eimer Öl. Und das sind so ungefähr 2300 Liter Öl und umgerechnet das, was man so rausbekommt von 150 Olivenbäumen. So, der zweite schuldet dem Herrn 100 Sack oder Kor Weizen. Das sind ungefähr 40.000 Liter. Und das ist das, was man rausbekommt von 40 Hektar Feldern oder, wenn man es in Fußballfelder umrechnet, 56. Also hier ist ein Großgrundbesitzer und das Ganze funktioniert so, dass der eben sagt, ich gebe dir mein Feld, du kannst das beackern, du kannst hier was anpflanzen, du kannst hier das was davon abholen immer. Und Hauptsache am Ende kriegt er dann einen Sollwert. Also er sagt, so und so viel will ich haben am Ende von dir. Und was du dann noch mehr bekommst daraus von dem Feld oder von den Bäumen, das kannst du dann für dich behalten. Ja, also ist hier so ein landwirtschaftliches Bild. Und dieser reiche Mann, der hat jetzt eben einen Verwalter oder einen Haushalter. Und dieser Mann ist dafür verantwortlich, eben mit diesem Besitz des Mannes, in dessen Wohlergehen zu handeln und darf dafür auch Geschäfte tätigen in dessen Namen. Ja, der hat so eine Vollmacht quasi. Und jetzt hat der Besitzer eben Gerüchte gehört. Er hat Gerüchte gehört, dass irgendwie der Verwalter sein Geld verschleudert und so verprassen soll. Und das hier, interessanterweise, ist das auch das gleiche Wort, das für den verlorenen Sohn verwendet wird. Der hat ja auch dieses Geld bekommen von seinem Vater und hat das auch verprasst. Und manche Ausleger sagen jetzt hier, dass der Verwalter auch unschuldig gewesen sein könnte. Ja, also weil er wird ja hier nur verleumdet von den Leuten und angeklagt. So ein bisschen das, was hinter dem griechischen Wort da steckt. Aber in Vers 8 wird der Verwalter eben als ungerecht bezeichnet. Deswegen ist es unwahrscheinlich, dass er zu diesem Zeitpunkt auch schon so ganz koscher war. Genau. Deswegen denke ich, dass es nicht so ist. Auf jeden Fall kriegt dieser Verwalter jetzt halt eine Kündigung. Aber vorher, bevor diese Kündigung dann vollendet ist, muss er noch alle seine Abrechnungen vorlegen. Ja? Also der muss noch mal alle Dokumente zusammensammeln und sagen, hier habe ich das gemacht und so, damit der Besitzer ihm gucken kann, ah, hier ist Geld anscheinend weggegangen oder hier ist was verloren gegangen und da hat er sich irgendwie bereichert, was weiß ich. Das muss er noch mal vorlegen. Und deshalb hat der Verwalter jetzt ein großes Problem. Ja? Und das stellt er selber auch gut fest. Und er sagt sich, ja, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Und das ist halt, ja, also er weiß, was seine Stärken sind, aber er weiß auch, was seine Schwächen sind, was er nicht kann. Und dieses, er kann nicht graben, das ist halt, damit ist gemeint, dass er nicht für körperliche Arbeit geeignet ist. Also heute würde man sagen, so auf dem Bau kann ich nicht arbeiten. Und ja, zu betteln, das ist für ihn auch absolut keine Option. Und deshalb muss er sich was einfallen lassen. Und das, was er sich einfallen lässt, ist wirklich gewieft. Ich lese nochmal ab Vers 3. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Aber ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und dann ruft er eben die Schuldner seines Herrn zu sich, an jeden für sich, und fragt er, wie viel schuldest du meinem Herrn? 100 Eimer Öl, alles klar, schreib stattdessen schnell 50 auf. Dann fragt er den zweiten, wie viel bist du schuldig? 100 Sack Weizen, kein Problem, schreib deinen Schuldschein, schreib schnell 80 auf. So, also auf dem Betrug von vorher folgt jetzt ein noch größerer Betrug. Er holt so die Schuldner seines Herrn jeden für sich ran und erlässt ihnen immer so einen kleinen Teil. Und bei dem einen ist es mal 20% und bei dem anderen sind es 50%, denen er da Nachlass gewährt. Und diese Summen, die sind auch alles andere als wenig. Also, wenn man sich das mal so anschaut, dann sind die Schulden des Ersten, der mit dem Öl, das sind 1000 Denare, die er hier dem Besitzer schuldig ist. Und der Zweite mit dem Weizen ist 2500 Denare schuldig. Jetzt nochmal zur Umrechnung. Ein Denar, das ist das, was man an einem Tag verdient, also ein Tageslohn. So, das heißt, auch hier trotz der Prozentunterschiede, also der eine 20%, der eine 50, sind das am Ende trotzdem, kriegen alle 500 Denare Nachlass. Und wenn man das mal umrechnet, dann sind das mal ebenso anderthalb Jahresgehälter, die hier geschenkt werden. Ja? Und jetzt bedenkt, dass er jeden Schuldner zu sich rufen lässt. Und also wer weiß, wie viele das am Ende wirklich waren. Das werden wahrscheinlich mehr gewesen sein. Das könnten 10 Leute sein, das könnten aber auch sogar 50 sein. Und wenn man das mal so auf heutzutage umrechnet, wenn man sagt so 2000 Euro netto pro Monat, pro Person, dann wären das hier, kriegt hier jede Person 36 Euro Nachlass. Einfach geschenkt. Kannst du behalten so. Naja, dann ist ja auch, wenn man irgendwie allein mal 14 Leute, lass es 14 Leute sein, dann sind 500.000 schon weg. 500.000 von dem Besitzer einfach futsch, aus dem Fenster weg. Und dann, wenn man so diese Zahlen mal sich so ein bisschen verinnerlicht und sich ein bisschen genauer beschäftigt, dann merkt man auch, warum sich der Verwalter hier Freunde macht. Ja, also die Schuldner, die werden hüpfend nach Hause gegangen sein, die werden gesagt haben, ey, das ist mein Glückstag heute, die werden sich einen richtigen Keks gefreut haben. Und wenn dann später mal die Frage kommt, wenn dann der Verwalter kommt und sagt, du, mir geht's gerade nicht so gut, kann ich mal irgendwie eine Zeit lang bei dir übernachten oder hast du vielleicht ein bisschen Arbeit? Ja, dann wird doch keiner Nein sagen. Dann wird sagen, klar, komm rein, komm, du bist doch unser Bro hier, hast uns doch geholfen. Ja? Also gar nicht mal so dumm, auch wenn es ein fieser Plan ist, aber es ist wirklich clever. Aber dann kommt ja der Knaller der Geschichte. Ja, dann steht hier in Vers 8 und 9, und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich, also Jesus, sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Hier stoßen wir jetzt auf die angesprochene Problematik. Warum wird er denn jetzt gelobt? Warum wird er denn nicht irgendwie zurechtgewiesen? Warum macht ihn denn jetzt Jesus nicht zur Sau? Was soll denn das? Und interessant ist auch, dass jetzt hier gar nicht so eindeutig ist, wer denn jetzt dieses Lob ausspricht. Weil wenn da jetzt steht, der Herr lobte, dann könnte das einmal der Besitzer sein, aber auch auf der anderen Seite wird dieses Wort auch verwendet für Jesus selbst. Aber da Jesus jetzt dieses ganze Beispiel nimmt als ein positives Beispiel für die Jünger, ist das eigentlich auch egal, wer jetzt diesen Satz im Endeffekt sagt. Und dann noch diese Aussage, ja, dass die Kinder dieser Weltzeit klüger wären im Umgang mit ihresgleichen als die Kinder des Lichts. Ja, das ist für uns schon so ein bisschen so Schlag in die Magengrube. Ja, weil also die Leute, die nicht nach Gott leben, nicht nach Gottes Maßstäben leben, sondern die einfach so nach ihren Lüsten und Begierden und nach diesem Weltlauf unterwegs sind, die können irgendwas besser als wir Christen. Das ist nicht so gut. Und deshalb, jetzt müssen wir eben hier ganz sauber arbeiten, um nicht irgendwie auf eine falsche Spur zu gelangen, eine falsche Fährte zu verfolgen. Und ganz wichtig ist hier die Aussage von Jesus, die so ein bisschen der Schlüssel ist, weil Jesus sagt hier, warum er dieses Gleichnis sagt. Er sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Also ich will das einmal kurz erklären. Dieses Wort Mammon, für alle, die das Wort nicht kennen oder so wie ich immer fälschlicherweise nur als Geld interpretiert haben, das ist noch ein bisschen mehr. Also Mammon kann bedeuten Reichtum, Vermögen oder auch einfach nur Besitz, das, was ich habe. Und wenn jetzt hier vom ungerechten Mammon die Rede ist, dann ist das auch das gleiche Wort, was für den Verwalter verwendet wird. Also sowohl der Mammon ist ungerecht als auch der Verwalter. Und ungerecht ist der Mammon hier in dem Sinne, dass er eben nicht fair zugeteilt ist. Und das sehen wir auch in dem beispielsweise im Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus, das auch noch im selben Kapitel auftaucht. Ja, also der eine hat alles in Überfluss, der hat genug, und der andere hat nicht mal genug irgendwie, um sich über die Runden zu halten, um irgendwie essen zu können. Ja, das ist ungerecht. Und dann wird jetzt hier gesagt, dass der Mammon zu Ende geht. So, in manchen Übersetzungen steht da, wenn ihr Mangel habt, aber das trifft nicht so ganz den Sinn dahinter, sondern es geht hier wirklich darum, dass etwas aufhört, ja, dass der Mammon zu Ende geht, dass Schluss damit ist. Und das passt dann auch wieder zu der Aufnahme in die ewigen Hütten. Also alles zielt darauf ab, dass es sich hier bei dieser Aussage nicht um eine irdische Verheißung handelt, also so nach dem Motto, wenn es mal irgendwie das Geld ein bisschen knapp wird, ja, dann kriegt ihr irgendwo eine Unterkunft und auch, dann wird auch für euch gesorgt, sondern dass es hier um eine Übertragung auf eine himmlische Wahrheit beziehungsweise Verheißung, dass es sich darum handelt. Also dann, wenn es mit der Erde hier Schluss ist, dann wird es auch keinen Mammon mehr geben, wird es kein Geld mehr geben, kein Besitz, wird alles hier zurückgelassen und dann geht's ab in die Ewigkeit und darum geht's dann eben da, sich Freunde zu machen. Dafür. Und wenn es jetzt heißt, dass sie euch aufnehmen werden in die ewigen Hütten, dann hat dieses Aufnehmen so einen Beigeschmack von jemanden begrüßen oder jemanden empfangen. Also irgendwie können diese Freunde, die wir uns mit unserem Besitz machen können, uns im Himmel empfangen und willkommen heißen. Irgendwie spannend. Also nochmal. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn es damit zu Ende ist, sie euch empfangen in die ewigen Hütten. Irgendwie steht aber immer noch im Raum, auch wenn wir jetzt das alles so haben, wie genau macht man sich denn jetzt in Bezug auf dieses Gleichnis Freunde mit seinem Besitz, mit dem ungerechten Mammon? Also sollen wir das echt so machen irgendwie, wie dieser Verwalter, so mit Betrug? Ist das irgendwie das, was jetzt hier gesagt wird? Passt doch nicht ganz. Aber Moment, Jesus ist ja noch nicht fertig. Ja, der redet ja noch weiter. Verse 10 bis 13. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also Jesus wusste, dass seine Worte eben ganz schnell falsch interpretiert werden können. Das war ihm durchaus bewusst und deshalb betont er mit dieser Aussage nochmal extra, was er hier nicht meint. Also er spricht hier nochmal klar und deutlich an, wie wir mit unserem Besitz umgehen sollen, weil wir im Endeffekt auch nur Verwalter sind. Alles, was wir haben, ist von Gott geschenkt. Und wir dürfen hier damit verwalten und eben das damit gut umgehen. Wenn es hier steht, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, ja, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Dann ist das hier eine klare Aufforderung, dass wir gut und verantwortungsbewusst mit dem umgehen sollen, was wir haben. Weil das zeigt, wie wir dann später mit den Schätzen im Himmel umgehen werden, mit dem, was wir dann von Gott bekommen. Also wenn wir hier schon schlecht damit umgehen, was Gott uns geschenkt hat, na dann wird das im Himmel auch nicht besser sein, sagt er. Und deswegen wird aus diesen Versen nochmal deutlich, dass Jesus ganz klar Missbrauch und Betrug hier, gerade von fremdem Gut, hochgradig verurteilt. Ja? Das meint er definitiv nicht, dass wir das nachahmen sollen. Und um jetzt eben feinsäuberlich so die Quintessenz des Gleichnisses rauszufiltern, um so herauszufinden, was ist denn jetzt der Kern davon, habe ich so ein bisschen Mathe angestellt. Also ich habe es jedenfalls versucht. Und ich weiß, das ist jetzt nicht für jeden was, aber ich habe mal so eine kleine Formel aufgestellt und mir hat das gut, ganz gut geholfen. Also, ich habe jetzt mal auf der linken Seite aufgelistet, was haben wir so in diesem Gleichnis. Habe ich mal so immer als Plus gerechnet. Ja, also wir haben hier im Gleichnis kommt Diebstahl vor, Betrug, wir haben jemanden, der ungerecht ist, wir haben einen Verwalter von Mammon, jemand, der klug handelt, der sich die Zukunft sichert, der sich Freunde sichert und es geht eben um Weltmenschen. So, auf der anderen Seite habe ich jetzt so mal mit Minus gemacht, das ist das, was Jesus sagt, das meint er definitiv nicht. Ja, also er meint nicht, dass es hier irgendwie für uns um Diebstahl und Betrug geht. Es geht hier nicht darum, ungerecht zu sein, auch wieder Minus. Und es geht jetzt auch nicht mehr um Weltmenschen, sondern stattdessen plus Kinder des Lichts. Die sind verrutscht da, aber schlimm. Ja. Und wenn man das dann so als Formel so ein bisschen zusammenrechnet und das abzieht, dann kommt am Ende bei raus, dann haben wir Kinder des Lichts, bleibt noch übrig, Verwalter von Mammon, klug handeln, Zukunft sichern und Freunde sichern. Ja, also wenn man das so, was meint Jesus, was meint Jesus nicht, heißt also, so habe ich das auch dann verstanden, die Kinder des Lichts sollen klug handelnde Verwalter sein, die sich in weiser Voraussicht auf die Zukunft Freunde mit dem Mammon machen sollen. Wenn man das hört, klingt das schon ein bisschen mehr nach Jesus, als wenn jetzt hier irgendwie gesagt wird, man soll irgendwelche Leute ausbeuten oder was auch immer. Also das ist, so verstehe ich die Bedeutung hinter der Aussage, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn es damit zu Ende ist, sie euch empfangen in die ewigen Hütten. Und auch wenn ja die Menschen dieser Welt das eben nicht auf eine faire Weise machen, so sind sie doch in der Art und Weise häufig clever und gewieft. Ja? Und diese Klugheit, nicht die betrügerische Art, diese Klugheit dahinter, das ist das, was Jesus jetzt hier hervorlobt. Ja? Der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn, ja, also es gibt ja viele Betrüger hier. Ja, man kennt das ja irgendwie, viele Leute, Betrüger wissen, wie sie Menschen manipulieren können, wie sie Menschen abzocken können, um sich selbst irgendwie Geld und Macht aufzubauen und sich so ein bisschen die Zukunft zu sichern, ja. Wenn ich da zum Beispiel denke an Drogenbanden aus Kolumbien, die Kindern in armen Regionen irgendwie Wohlstand und eine Zukunft versprechen und sie dann sagen, hier, wir geben dir was zu essen ab und wir kümmern uns so ein bisschen um dich, dann ist das, um die Kinder langfristig da mit rein zu integrieren und sie für ihre bösen Zwecke zu missbrauchen. Das ist so eine Art von bösem Klugsein. Und auf der anderen Seite wissen wir als Christen häufig gar nicht, wie wir mit unserem Geld, mit unserem Besitz umgehen sollen, ja? Also, ich kenne das auch so ein bisschen von mir, so Hauptsache, das reicht irgendwie zum Leben, was ich verdiene und ich kann mir auch vielleicht mal was Schönes gönnen oder so. Aber dass wir damit auch in unsere Zukunft investieren können, in die Ewigkeit, ja, das ist unsere Zukunft, dass wir da rein investieren können, das ist uns, glaube ich, manchmal gar nicht so bewusst. Ja, manchmal fällt es uns ja auch schon schwer, überhaupt mal den Zehnten so abzugeben, ja. Und wenn man jetzt bedenkt, für die Jünger, die Jesus jetzt hier ja anspricht, für die muss diese Aussage noch verwunderlicher kommen, weil die hatten ja nun wirklich nicht viel. Ja, also Jesus ist gekommen, hat gesagt, komm, folg mir nach, lass alles stehen und liegen. Okay, und dann ging's los. So, die hatten jetzt nicht viel. Die sind mit dem Nötigsten rumgelaufen. Und jetzt kommt Jesus hier mit so einer Aussage, macht euch mit eurem Besitz, mit eurem Mammon hier irgendwie Freunde. Ihr habt doch gar keinen Mammon, wirklich. Und deswegen, also Geldgier war wahrscheinlich für die meisten von den Jüngern nicht so das große Problem, außer dann für Judas Ischariot. Der hat ja dann später den Jesus für 30 Silberlinge verraten und hat diese 30 Silberlinge als Mehrwert geachtet. Und deswegen denke ich, dass diese Aussage hier oder diese Wahrheit dahinter, dass das etwas ist, das für die gesamte Christenheit relevant werden sollte. Schließlich sagt Jesus ja auch im großen Missionsbefehl in Matthäus 28, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und lehrt sie zu halten, was ich euch geboten habe. Und darum geht auch die Frage an dich und mich, wie gehen wir mit unserem Mammon um? Investieren wir mit dem, was wir haben, in unsere ewige Zukunft oder höchstens in Aktien oder Immobilien? Und wenn du jetzt Schwierigkeiten hast, diese Frage so zu beantworten, dann würde ich die noch mal ein bisschen umstellen. Wird es in der Ewigkeit im Himmel, wird es da Leute geben, Menschen geben, die dir dankbar sein werden für das, was du getan hast, für deinen Dienst, den du an ihnen erwiesen hast, dass du dich für sie eingesetzt hast, damit sie den Weg zu Jesus finden? Und vielleicht kannst du diese Aussage schon eher mit Ja beantworten. Ja, also du hast vielleicht schon mal Leute zur Gemeinde eingeladen, hast schon mal mit Kommilitonen, Arbeitskollegen oder dem Nachbarn irgendwie übers Evangelium geredet oder vielleicht sogar einer Person zum Leben mit Jesus verholfen. Und das ist super, gar kein Zweifel, klasse. Aber ist das alles? Oder könntest du vielleicht sogar noch mehr erreichen, wenn du dich klüger anstellen würdest? Also besteht die Möglichkeit, dass du mit deinen Ressourcen, mit dem, was du an verfügbaren Ressourcen hast, sei es nun deiner Zeit, deinem Geld oder deiner Wohnung, deinem Auto, was auch immer, dass du damit mehr erreichen könntest für das Reich Gottes? Ich meine, wir leben in Deutschland. Und in Deutschland haben die meisten eben mehr, als sie eigentlich brauchen zum Leben. Und klar ist auf jeden Fall, dass es nicht fair ist, dass ich bei VW arbeiten darf, dass ich eine Wohnung habe, dass ich ein Auto habe, das ich fahren darf. Und auf der anderen Seite gibt es Kinder auf der Welt, die haben noch nie in ihrem Leben ein Geschenk bekommen. Nicht zum Geburtstag, nicht zu Weihnachten, nicht zu Ostern. Noch nie. Und das ist eben ungerechter Mammon. Ja, das stimmt. Aber das heißt dann für mich auch, dass ich mit dem, was ich habe, verantwortungsbewusst umgehen muss. Das heißt, dass ich das mit dem, was ich habe, dass ich das auch teilen soll. Und es nicht nur für mich behalten darf. Und deshalb finde ich es zum Beispiel beeindruckend, dass Johannes, also ein Gemeindeleiter aus meiner Gemeinde zu Hause, der hat sein Haus unter einer Prämisse gebaut. Und er hat gesagt, dieses Haus wird immer eine offene Tür für Besucher sein. Ja, gerade für die, die Jesus noch nicht kennen. Und er hat das wirklich in die Tat umgesetzt. Ja, also der lädt da regelmäßig irgendwie Nachbarn ein oder Freunde oder die Gemeinde, die Jugend zu sich ein oder eben auch Schulkameraden von seinen Söhnen oder Bekanntschaften, Leute, die Jesus noch nicht kennen. Und da entstehen wirklich gute Dinge. Da entstehen gute Gespräche, gute Gemeinschaft. Da ist sogar ein Hauskreis entstanden, wo Jünger draus gewachsen sind. Und das ist so, damit macht er sich auch Freunde. Ja, eben durch seine breite Gastfreundschaft, die er eben hat oder gerade anbieten kann durch sein Haus, durch den Platz, den er da hat, durch den Garten. Und das ist so für mich eine praktische Anwendung von diesem Gleichnis. Und klar muss auch sein, dass Jesus jetzt hier nicht meint, dass ich mir Freunde machen soll, in dem Sinne, dass ich sie mir erkaufe. Also so wie das die reichen Leute machen, ja, irgendwie so wie der verlorene Sohn auch, immer fett Party machen und hier, ja, ich gebe einen aus und immer auf den Putz hauen und alles nur so für die Belustigung, so oberflächlich, ja, Und auch bei dem verlorenen Sohn am Ende, der hatte niemanden mehr. Da gab es keinen, der übrig war, keiner, der irgendwie noch Interesse an ihm hatte. Geld war ja weg, ja, dann interessiert er mich auch nicht mehr. Und nicht mal der Bauer hat ihm irgendwie die Schoten gegeben, das war für die Schweine. Und deswegen das, was der verlorene Sohn gemacht hat, das war nicht klug. Das war einfach nur dumm, kurzfristig und nur auf Spaß orientiert. Wir aber hingegen, wir als Kinder des Lichts sollen langfristig denken und auf Jesus hinzeigen. Und wenn wir das machen, dann, wenn wir uns wirklich Freunde damit machen, dann wird das auch eine ganz andere Erfahrung sein, wenn wir in die Ewigkeit eintreten. Ja, also stell dir vor, du kommst im Himmel an, schaust dich um und siehst hier Leute aus deiner Familie, du siehst hier Freunde, Bekannte und so, ey, schön dich zu sehen und ne, hi, lass dich drücken, ach, dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen, wie geht's so? Ja, und so, während du so deine Leute begrüßt, dann kommt so eine alte Dame zu dir an und hat so mit Tränen in dem Gesicht und die umarmt dich so ganz doll. Dann denkst du so, Moment mal, wer ist denn das? Ja? Und so erstmal ein bisschen überwältigt gerade, wer ist denn das? Und dann lässt sie dich los und du guckst sie genauer an und merkst so, ach, das ist doch die alte Dame, die Nachbarin, der ich damals so ab und zu meinen leckeren Kuchen gebracht habe. Und ich habe ihr ja damals auch das Traktat zu Weihnachten gegeben, weiß ich noch. Ja, so 2-3 Gespräche konnte ich auch über Jesus führen. Aber du warst dir nie so wirklich sicher, hat sie es jetzt überhaupt vor ihrem Herzinfarkt noch geschafft, Jesus als ihren Retter anzunehmen, oder blieb das Herz irgendwie hart? Und dann steht sie vor dir und sagt dir, danke. Danke für deine Bemühungen. Der Herr hat dich gebraucht, um mein Herz zu erweichen. Und jetzt erfreue dich an deinem Gott, denn du bist zu Hause. Und so staunst du über jeden Freund, den du dir für die Ewigkeit gemacht hast. Und wenn das passiert, dann wird die Freude, die wird riesig sein. Denn am Ende des Tages sind es die Beziehungen, die bleiben. Ja, wir werden nichts mitnehmen können, keinen einzigen Cent. Aber die Bindungen zu unseren Mitmenschen, die werden im Himmel noch zählen. Und die werden bleiben. Ja, denn was bringt es, wenn ich mich am Mammon festhalte, wenn ich mich an meinem Besitz festhalte, aber kein bisschen davon in das investiert habe, was für Jesus das am allerwichtigsten auf der Welt ist? Menschen. Und es gibt viele Ideen und Wege, wie man sich Freunde mit dem ungerechten Mammon machen kann. Ja, und es muss auch nichts Riesiges sein. Wir alle sind auf unterschiedliche Art und Weise beschenkt worden. Und deswegen kann ich dich nur ermutigen, einfach mal zu schauen, was hast du so in deinem Besitz oder was hast du an Fähigkeiten, Begabungen, womit du anderen Menschen dienen kannst. Ja, vielleicht auch gerade Leute, die draußen sind, wie es auch heißt, ne? Also die Jesus nicht kennen. Und so könntest du zum Beispiel, wenn du handwerklich begabt bist, mal jemandem helfen bei seinem Projekt zu Hause, was ansteht. Oder von einem Bekannten könntest du dir den Geburtstag merken und wichtige Termine, die anstehen, wie Prüfungen oder sonstiges. Und wenn das dann eben soweit ist, kannst du ihm irgendwie segensreiche Wünsche senden und so auch ein Zeichen der Anerkennung geben, der Wertschätzung. Oder du lädst einfach mal zu dir nach Hause ein, ja, auf einen Kaffee lädst du jemanden ein und redest mal mit deinem Gast über die Dinge, die ihm auf dem Herzen liegen. Und deswegen, also das sind nur so ein paar Beispiele, die ich euch geben will, aber wenn wir das wirklich wollen, dann wird Gott uns Wege und Ideen zeigen, wo wir Menschen für das Reich Gottes gewinnen können. Und das eben nicht nur mit Worten, was durchaus wichtig ist, sondern auch mit unserem anvertrauten Gut, mit dem, was wir haben. Und dann, ja, dann werden wir wirklich ein freudiges Herz haben, wenn wir später einmal sehen, was die Frucht unseres großzügigen Umgangs mit dem Mammon ist. Und deshalb, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn es damit zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Der Herr segne unseren Dienst für sein Reich. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.